Ja, heute geht es um den guten Ton und damit begrüßen euch Daniel
und Falk.
Und den Rest gibt's wie immer nach der Werbung.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher, der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
Hallo Daniel.
Hallöchen Falk.
Ich konnte mir wieder nicht verkneifen, gerade eben wieder zu sagen und jetzt dann nach der Werbung. Ich weiß gar nicht, wo ich mir das mal aufgeschnappt habe. Das stammt nicht von mir, aber ich fand ich irgendwie lustig.
Ja, es ist vor allem nicht mehr rauszukriegen, ne?
Es ist, ja, mental in meinem Kopf verankert, wie das Hallo da draußen vor dem Bildschirm.
Genau.
Ja, auch gerne ist.
Wir haben, oder du hast heute auch wieder ein spannendes Thema im Gepäck.
Genau, denn wir wollten über den Ton sprechen. Ich meine, das ist das Offensichtlichste. Guter Ton, das Wichtigste beim Hörspiel. Und wir wollten mal drüber sprechen, was es denn da so alles gibt, weil da gibt es ja einige sehr neue Entwicklungen, gerade jetzt die letzten Monate, Wochen, über die wir ein bisschen sprechen wollten. Aber wir wollten auch erstmal technisch euch so ein bisschen abholen für den Bereich. Also, wenn wir vom Ton sprechen, dann fängt es ja erstmal damit an, ne? Eine Soundquelle haben wir da und dann ist das Mono, also quasi eine Box. Oder ihr hört über eure beiden Kopfhörer, über beide Ohren das Gleiche. Dann sprechen wir von Mono. Da gibt es Stereo und Stereo. Wir haben zwei Ohren, zwei Soundquellen und die können unterschiedliche Sachen spielen. Stereo, das ist die, ja, für Kopfhörer ja eigentlich das Einmaleins. Dann gibt es die berühmte dritte Dimension, den Kunstkopf bzw. binaurales Audio, Headphone Surround, wie man es auch immer nennen mag. Da gibt es unterschiedliche Systeme, Normen, aber im Prinzip simulieren die mit den beiden Kanälen, die ihr habt im Stereo, dass Geräusche eben nicht zwingend direkt neben euch sind, sondern sie sich so anhören, als wären sie ganz weit hinten oder vor euch oder über euch oder seitlich. Das funktioniert eigentlich ganz gut und eben besonders gut über Kopfhörer.
Wobei man sagen muss, binaural wäre in dem Fall ja wirklich ein absolut räumliches Hören,
ja,
was man auch eigentlich nur über Kopfhörer hören kann. Also ja, binaurales Hören wäre jetzt quasi für Kopfhörer geeignet. Deswegen, wie du ja schon sagtest, den Stereo-Kopf, ne? Also den, wo man aufnehmen kann. Und damit hat man einfach nochmal ein viel besseres, deutlicheres, ja, so eine Vorstellung von dem Raum einfach, ja, die man so einfach nicht hinkriegen würde.
Genau, weil die beiden Mikrofone, die das aufnehmen, genau den gleichen Abstand voneinander haben, wie eben eure beiden Ohren an eurem Kopf. Und sich deswegen euer Hirn das Ganze schön zusammenpuzzeln kann, also dementsprechend sich das so anhört, als wärt ihr quasi in den Schuhen der Person, die das genau so gehört hat. Genau.
Und da gibt es ja aber auch noch eine ganze Ecke mehr, ne? Also wir haben ja dann noch diese ganze Surround 3D-Fraktion, die ist ja nochmal, ich sag mal jetzt so einfach pauschal, so ein bisschen anders.
Die ist ein bisschen anders, die kommt ja auch mehr so aus dem Heimkino-Bereich oder generell Kinobereich. Also im Kino habt ihr da tollen Surround-Sound. Das hat ja, da gibt es ja grundsätzlich zwei Normen. Gerade fürs Heimkino gibt es Dolby und DTS. Dolby sind, glaube ich, die etwas bekannteren, die auch gerade so den größeren Aufschlag machen. Und gab es eben früher Dolby Surround. Das heißt, ihr hattet eben eure Stereoboxen an der Seite. Ihr hattet noch in der Mitte eine zusätzliche Box und hinten hattet ihr auch noch rechts und links Effektboxen. Das wurde dann erweitert zu 5:1. Da hatte man dann noch einen Subwoofer an der Seite stehen und das ist so dieses Grundsetup. Inzwischen gibt es da noch mehr Normen wie 6:1, 6:2, 7:1, 7:2. Was im Prinzip dann nur zusätzliche Boxen noch hinter euch platziert hat. Also entweder zwei Boxen hinter euch oder drei Boxen. Und dementsprechend konnte man dann darüber jeden einzelnen Lautsprecher gezielt ansprechen. Und dann klingt das so, als ob irgendwas über euch drüber fliegt.
Und da sind wir ja im Prinzip auch schon in dem Unterschied zwischen binauralem Audio und dem Surround. Weil Surround wird dargestellt durch verschiedene Kanäle.
Ja.
Und beim binauralen Audio habt ihr ja nur euer natürlichen Höreingang, also Stereo, das linke und das rechte Ohr. Und darüber wird quasi der Raumklang bei der Aufnahme generiert, während bei Surround die Abmischung halt wirklich auch auf verschiedene Kanäle gemacht wird. Das heißt, ihr habt ja, wie der Falk schon sagte, ihr habt hinten links, hinten rechts, vorne rechts, ihr habt ein Center, ihr habt einen Subwoofer und darin besteht einfach dieser kleine Unterschied. Der Effekt ist im Prinzip das gleiche, ne? Nur, dass eben binaural funktioniert mit Kopfhörern und Surround ist im Prinzip eine Audioquelle, die ihr über eine Anlage zum Beispiel hören könnt.
Genau. Und das Neueste, was ja gerade eben auch sehr viel Schlagzeilen macht, dass wir es nur mal technisch kurz beschrieben haben, ist eben auch von Dolby, das sogenannte Dolby Atmos. Das habt ihr gerne im Kino. Und das soll so ein bisschen die Brücke schlagen zwischen Binaural und Kino-Sound, weil man da eben bis zu, wenn ich es richtig gelesen habe, 128 Boxen und Kanäle einzeln ansteuern kann und dementsprechend ein Geräusch sehr präzise im Raum dadurch bewegen kann. Es ist also noch ein Stückchen näher an dem Binauralen und das versucht sich ja gerade so ein bisschen als Standard zu etablieren. Braucht man allerdings dann natürlich ein entsprechendes Equipment für. Aber wir wollen ja, und wir haben das kurz im Vorgespräch zu unserer Sendung ja gesagt, wir wollen ja uns nicht aufs Heimkino fokussieren, sondern wir wollen ja, was heißt das für euch da draußen fürs Hörspiel?
Also es gibt ja einmal diese technische Seite, wie entsteht das Ganze, da können wir vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. Ich glaube, Falk, du hast ja beim Fluch hast du ja auch in 5.1 was abgemischt, ne?
Genau, wir hatten eine Abmischung in 5.1, die wir auch in einem Kino abgespielt haben. Und da muss man sich wirklich vorstellen, dass die Mischung auf diese einzelnen Kanäle, das heißt, für jeden dieser einzelnen Kanäle gibt es dann in der Abmischung eine separate Spur, die dann auch einzeln gebracht wurde und die dann eben fürs Kino entsprechend in Dateiformat gebracht wurde.
Im Kinosaal konnte man sich dann in 5.1, hast du gesagt, ne?
Korrekt, 5.1. Korrekt. Ja. In 5.1 Abmischung das anhören. War ein sehr großer Aufwand, deswegen Kudos geht raus. Dennis Schuster hat das damals gemacht. Und wir haben das dann im Zoopalast hier in Berlin, das ist ja auch kein ganz unbekanntes Kino. Die haben aber diese kleinen Privatkinos da drin, diese sogenannten Clubkinos. Und da hatten wir dann 5.1. Da hatten wir ein 3K oder 2K-Projektion, also nicht 4K, sondern 2K-Projektion und eben 5:1 Kinoton.
Ich kann jetzt leider nicht sagen, dass ich ein Hörspiel schon mal in 5.1 oder Surround generell abgemischt habe, aber ich habe natürlich schon ein paar gehört und ich habe aber, was ich erzählen wollte, ich habe jetzt vor kurzem Dolby Atmos das erste Mal im Kino gehört und zwar habe ich mir den zweiten Teil von Dune angeguckt und ich muss sagen, das hat schon richtig gescheppert. Ja. Also das war schon echt schon der Knaller. Also dieses räumliche Hörvermögen ist ja letztendlich nichts anderes als eine Lokalisation von den Geräuschen, wo man wirklich sagt, das kann von hinten kommen, das geht von hinten nach vorne und man steht immer irgendwie im Zentrum und kann wirklich dann genau sagen, das kommt von da, das kommt von da, als wenn man wirklich in so einem Raum steht und der ganze Raum ist voll mit Geräuschen und man weiß genau, wo die herkommen. Wenn das wirklich gut gemacht ist, dann ballert das ja schon richtig,
finde ich. Definitiv. Ja. Und deswegen im Kino hat man ja normalerweise auch zig Boxen. Deswegen ist das besonders im Kino dann schön, weil man halt wirklich sehr präzise sagen kann, das Geräusch kommt daher oder daher. Ja. Im Heimkino haben wir beide das noch nicht ausprobieren können, weil natürlich der Aufwand entsprechend größer ist. Man braucht ja relativ viele Boxen. Man braucht dann noch zusätzlich Boxen für oben, weil der Klang ja auch von oben kommen kann.
Bei Dolby Atmos. Ja.
Mhm. Was ja eben 5:1, ne, hat man die Boxen immer auf der Seite und jetzt geht man nach oben. Das muss man natürlich erstmal haben, dann braucht man einen Receiver, der entsprechend das leisten kann. Und es gibt zwar dann auch diese Soundbars, die das Ganze versuchen virtuell zu machen und den Klang irgendwie an die Decke werfen und so. Wie gesagt, wir haben da keine persönlichen Erfahrungen zu, aber dementsprechend noch keinen Dolby Atmos außerhalb des Kinos gehört.
Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja hier ein Hörspiel-Podcast.
Ja. Yeah.
Und ihr fragt euch jetzt natürlich bestimmt, was hat das denn alles jetzt mit Hörspielen so zu tun? Wir haben ja gerade schon gesagt, der Falk hat ja schon ein 5.1 Hörspiel abgemischt. Ich habe leider noch keins abgemischt, weil.
Wie gesagt, nicht ich abgemischt, nicht, dass ich.
Ja, genau. Du hast böse. Es gemacht. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Aber du warst involviert.
Ich war derjenige, der dann die Dateien mit dem Kino und so weiter abgestimmt hat. Genau. Ja. Und genau. Das Bild dazu produziert hat.
Ja. Ich habe bis jetzt noch keine Zeit gehabt, ehrlich gesagt, weil es ist ein deutlicher Aufwand. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr ein Hörspiel produziert, ganz normal habt ihr ja die Aufnahmen kommen als Monospuren und dann wird das einfach nur gedoppelt, dass man das als Stereo hat. So, das ist ja ganz normal der Vorgang. Und dann habt ihr eine Stereoabmischung, wo ihr links und rechts beachten müsst. Ja. Mehr ist da ja nicht zu tun. Und selbst das ist ja schon wirklich eine Herausforderung. Und jetzt kommt es hinzu, wenn ihr so einen 3D-Sound haben wollt oder einen Surround-Sound, habt ihr ja dann sofort 3 bis 4 Kanäle mehr.
Ja.
Das heißt, die ihr bearbeiten müsst. Das heißt, ihr müsst euch immer im Raum vorstellen, wo soll dieser Sound herkommen. Es ist natürlich eine spannende Herausforderung, aber auch ein zeitlich aufwendiges Ding. Deswegen habe ich das bis jetzt noch nicht gemacht. Ich würde es aber auch gerne mal ausprobieren beim kleinen Projekt, dass man wirklich mal guckt, wo kann man da hingehen, was macht Sinn, was nicht. Und ich kann verstehen, dass das viele nicht machen, weil einfach der Aufwand sehr, 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 sehr hoch ist.
Also ich persönlich habe schon jetzt die letzten Hörspiele, die ich selber gemacht und produziert habe, versucht zumindest mit etwas binauralem Audio aufzuwerten, indem ich halt wirklich versucht habe, jeden einzelnen Sprecher im Raum so ein bisschen zu verorten und einen Platz zu geben, damit die auch so, der eine steht rechts und der andere steht links oder der eine steht ein bisschen mittiger und so weiter, dass eben so ein bisschen Effekt drüber kommt. Ich muss aber auch sagen, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, weil ich höre auch gerne mal Hörspiele nur mit einem Ohrstöpsel. Und bei den Hörspielen, die das ganz extrem machen, wo man dann plötzlich wirklich nur noch den Sprecher auf der einen Stimme und noch ein Flüstern auf der anderen hört, das finde ich dann eher lästig und versuche eher dass man immer noch, selbst wenn man nur auf einem hört, dass noch ein ordentliches Stereopanorama da ist, aber trotzdem ich auf beiden Ohren beides höre und dann eben versuche darüber so ein bisschen die Effekte aufzuwerten. Ist aber kein reines binaurales Audio und ich würde mir da auch nicht anmaßen, dass ich da der große Experte für das Thema schon bin.
Was ich da mache, ist ja halt ganz klassisch, dass du halt dass du dich innerhalb des Stereopanoramas bewegst, dass du halt Sachen von links nach rechts kommen lässt und dass du versuchst, eben manche Sachen aus dem Hintergrund kommen lässt, dass das Gehirn quasi den Rest dafür übernimmt. Weil auch der Surround-Sound, wenn du über Kopfhörer hörst, der entsteht ja im Prinzip eher so im Kopf, im Gehirn, weil du hast ja nur 2 Ohren.
Ja.
Und deswegen ist es so, dass das Gehirn quasi den Rest für dich erledigt. Deswegen funktioniert das ja auch mit Stereo ganz gut. Aber es ist ja nicht, wenn du das wirklich binaural machen wollen würdest, müsstest du ja auch tatsächlich damit so einen Tonkopf quasi aufnehmen. Also dass man wirklich die Mikrofone quasi wie richtige Ohren benutzt und damit eine Aufnahme machen würde, weil das so eure natürliche Hörarbeit ist. Ne?
Jein.
Hörarbeit, also Höreindruck ist.
Wie gesagt, du kannst mit einem Plugin ein Geräusch auch binaural im Raum verortbar machen. Das geht eigentlich ganz gut. Also so habe ich das jetzt bei vielen Produktionen gemacht. Ich habe aber zu Hause in meinem Studio hier auch ein binaurales Headset, mit dem ich aufnehmen kann. Und da habe ich zum Beispiel einen Island-Trip quasi audiovisuell begleitet. Das kann man sich bei mir im Podcast zum Beispiel anhören.
Was wir übrigens vorhin noch übersprungen haben, das sind noch so Begrifflichkeiten wie immersives Audio oder wie heißt das andere noch, ist glaube ich das, jetzt habe ich den Begriff vergessen, spatial.
Spatial.
Oder spatial.
Von Space für den Raum.
Ja, aber letztendlich sind das doch eigentlich auch nur Begriffe, die den Surround-Sound beschreiben, oder nicht? Oder gibt es da inhaltliche Unterschiede, wenn du sagst, nee, immersiv ist nicht gleich spatial?
Also in meinen Augen und wie gesagt, Berufsdilettant, würde ich sagen, das ist alles spatial. Dadurch, dass es spatial ist, ist es immersiver, weil man sich eben nicht als Zuhörer sieht, sondern eben mittendrin im Geschehen sein kann. Also mittendrin statt nur dabei, wie es so schön, ich glaube, ein Sportsender war das früher, hatte das als Slogan. Und das ist eigentlich bei Spatial Audio ja gegeben. Und das ist ja die Immersion, um wieder aufs Hörspiel zurückzukommen. Es gibt ja gerade vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder 3D-Audioproduktionen, die man sich eben gut über Kopfhörer als binaural anhören kann, die dann teilweise auch mit dem Kunstkopf aufgenommen worden sind. Also Kunstkopf muss man sich wirklich vorstellen wie ein Mikrofon in Form eines Kopfes, das eben an der Seite die beiden Mikrofoneingänge hat. Sehr abgefahren. Ist auch relativ teuer und wie gesagt, ich selber habe nur eine deutlich günstigere Variante in Headset-Form, wo ich mein Kopf dann der Kunstkopf ist und ich stecke mir nur die Mikrofone an die Ohren. Und bin eben auch sehr zufrieden damit, mit den Aufnahmen, weil sie wirklich so klingen, als wärt ihr da. Wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, selber mal die Erfahrung zu machen, euch eben Kopfhörer aufzusetzen und eben ein 3D-Hörspiel einzulegen. Es muss nicht zwingend 5:1 sein. Diese binaurale Erfahrung reicht ja für den Anfang völlig aus. 5:1 ist ja, da braucht ihr auch dann die entsprechende Anlage zu Hause für. Und die neue Norm Dolby Atmos ist natürlich vor allem eins, nämlich neu. Und dementsprechend wird es jetzt erstmal dauern, bis die Hardware auch verfügbar ist, die dann auch einen richtig ordentlichen Raumklang damit erlaubt.
Ich habe ja jetzt gelesen und auch auf meinem Instagram-Kanal ja gepostet, dass Lübbe Audio bringt ja jetzt eine John Sinclair-Version in Dolby Atmos raus. Der Anfang, das wird einmal eine Blu-ray, aber auch machen die so eine kleine Kinotour. Ich glaube, so 3-4 Tage geht das nur in ausgewählten Kinos. Da kann man sich dann auch das mal so ein Hörspiel anhören. Ja, eigentlich ganz cool. Und dann habe ich mich aber erinnert, es gibt ja schon einige 3D-Hörspiele. Zum Beispiel, was habe ich gehört von Wolfie Office, das Blaue Herz. Das ist, glaube ich, ein 3D-Hörspiel. Wie heißt das nochmal? Von Tom Shark, glaube ich. Der hat auch 3D-Hörspiele gemacht, also die Reihe Tom Shark.
Genau, die haben, glaube ich, Headphones Surround.
Genau, für Kopfhörer geeignet. Die sind ja alle für Kopfhörer dann geeignet. Ja. Also ich habe bis jetzt noch kein 3D-Hörspiel gehört, was jetzt für die Anlage gedacht war, sondern die waren fast alle für Kopfhörer. Und dann habe ich noch 2 Hörbücher gehört. Da muss ich sagen, meine Erfahrung damit war jetzt so, naja, also es war nett. Es gab einige Stellen, wo das gut war. Aber bei den meisten Stellen habe ich gedacht, man hört es eben nicht so gut.
Es muss halt die gesamte Produktion im Prinzip darauf ausgelegt werden und das ist relativ aufwendig. Beispielsweise die 3 Fragezeichen haben das ja auch gemacht für, ich glaube, den, was war das, dreieugigen Totenschädel? Das war ein 3D-Surround, was sie für ein Planetarium ursprünglich gemacht haben. Und das haben sie dann auch später rausgebracht für Dolby Atmos.
Also ich habe mir einige live angeguckt in Hamburg. Das war okay. Und später auf CD dachte man schon so, ja, es geht halt was verloren.
Ja.
So. Also du brauchst dafür auch schon eine richtig geile Anlage. Ich glaube, dann lohnt sich das schon. Aber so für Kopfhörer hat mich bis jetzt noch kein Hörspiel so wirklich überzeugt. Was jetzt Lübbe gemacht hat, das wird mich da auf jeden Fall brennend interessieren. Also ich bin da geneigt, mir die Blu-ray zu kaufen, auch wenn sie vom Preis her ein bisschen happig ist. Also ich glaube 32 Euro noch was wird sie voraussichtlich kosten. Heißt ja aber auch nur, die ist deswegen so teuer, weil eben der Aufwand dahinter auch so groß ist. Also das mischst du ja nicht mal eben ab.
Richtig.
In Dolby Atmos.
Das ist im Prinzip für viele Firmen gerade ein sehr prestigeträchtiges Ding. Audible hat auch gerade angekündigt, ihre Eigenproduktion eben in Atmos machen zu wollen. Die erste amerikanische Produktion, die Atmos bekommt, ist jetzt auch die Tage erschienen, 1984, eine Neu-Hörspielfassung, wo ich gestern schon mal reingehört habe. Klang für mich sehr gut. Ich habe selber ja kein Atmos-Equipment und ich habe irgendwo gelesen, dass Atmos in Deutschland für die App noch nicht verfügbar wäre. Deswegen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber in Amerika machen sie da jetzt gerade den Aufschlag und ich vermute dann zeitnah, könnte ich mir vorstellen, dass das auch nach Deutschland kommt, ohne es genau zu wissen. Es wird sich ein bisschen zeigen, ob sich die Norm darüber, ich meine, der Vorteil an binauralem Audio ist, das funktioniert mit jedem Kopfhörer, den ihr habt. Egal, genau, wie gut oder schlecht er ist, desto besser klingt das vielleicht am Ende. Aber es funktioniert mit jedem handelsüblichen Kopfhörer. Für Dolby Atmos braucht ihr halt entsprechend neue Hardware, die eben diese Norm spezifisch unterstützt. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann automatisch schon so gut ist, dass er dann gleich auf binaural umswitcht oder so. Da bin ich jetzt nicht
genug im Thema. Das ist halt die Frage. Das weiß ich auch nicht, wie es dann sich, wenn du das über einen Stereo-Kopfhörer hörst. Wie gesagt, also 3D-Sound entsteht ja halt im Kopf. Ob das dann auch genauso gut funktioniert, das weiß ich nicht, bin ich aber technisch auch raus. Also ist dann auch ein Level zu viel für mich.
Das Reinhören ins 1984er Hörspiel klang auf jeden Fall sehr gut räumlich, auch auf meinen handelsüblichen Apple EarPods, die ich habe. Also die ganz normalen kabelgebundenen.
Ja.
Von daher, vielleicht ist das ein guter Moment, auch mal euch da draußen zu fragen, habt ihr denn schon Erfahrung damit gesammelt, dann könnt ihr uns ja Feedback geben und schreiben oder ihr habt dazu weitere Fragen. Ja, eine E-Mail genügt an podcast@ohrenbrecher.de.
Wie ist denn dein Bauchgefühl, was 3D-Hörspiele angeht? Nach meinem Bauchgefühl hätte ich gesagt, es hat sich nie wirklich durchgesetzt. Es sind auch sehr wenige, die das angeboten haben. Und ich habe mich da mal gefragt, was ist der Grund dafür? Ist es vielleicht zu hohe Produktionskosten oder ist der Konsument vielleicht doch nicht so überzeugt, weil beispielsweise 3D-Fernseher haben sich ja letztendlich auch nicht durchgesetzt.
Ich persönlich finde, die Produktionen, die ich gehört habe, waren sehr stimmig. Ich habe zugegebenermaßen eher die Rundfunkproduktionen dann bisher gehört oder das, was ich eben selber auch aufgenommen und produziert habe. Und wenn man eben den Aufwand macht, dann kann es sich zumindest für den Hörer lohnen. Aber weil der Aufwand relativ groß ist, wird natürlich die Frage sein, ob der Hörer dann auch dafür bereit ist, entsprechend Geld in die Hand zu nehmen. Das wird, glaube ich, eher die Herausforderung werden, weil selbst binaural gibt es eben, wie gesagt, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das ja kein Problem. Da haben die ganz andere Möglichkeiten, das zu refinanzieren. Aber in dem Moment, wo du wirklich CDs damit verkaufen willst, halte ich es wahrscheinlich für zumindest herausfordernd, das als Alleinstellungsmerkmal machen zu wollen. Wie gesagt, im kleineren Rahmen versuche ich das bei den Produktionen immer ein bisschen mit einfließen zu lassen, aber richtig aufwendige Produktionen, wie jetzt zum Beispiel Audible das gemacht hat, das wird sich zeigen. Ich würde es im Moment eher für so ein bisschen Prestige halten, dass sehr viele Anbieter sehr früh dabei sein wollen, weil es natürlich so ein bisschen was Besonderes ist, wenn ich ein Hörspiel im Raumklang habe, wenn das eine besonders gute Produktion ist. Aber
ich meine, es geht ja um ein Hörerlebnis, was man haben möchte. Man hat einen dreidimensionalen Sound, wo man immer so mittendrin ist. Das ist ja das, was die letztendlich verkaufen. Du hast das Gefühl, du bist mitten in der Story, du bist mittendrin und du bist auch räumlich in dem Hörspiel. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass so dieses Dolby Atmos, das wird sicherlich noch weitergeben und es werden auch bestimmt noch mehrere Labels darauf umsteigen, beziehungsweise eine Produktion in Dolby Atmos machen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so ein Standard wird, weil eben die Kosten dafür sehr hoch ist und auch eben, wie du vorhin ja auch sagtest, man muss dafür auch ein gewisses Equipment haben. Und ich habe noch keine Erfahrung, ob das über Kopfhörer geht, weil eigentlich geht der Trend ja dahin, dass alles, was du konsumierst, eben vor allem auch für Kopfhörer gedacht ist, weil alles, was mobil ist, wird ja eben auch mit Kopfhörern gehört. Wenn du unterwegs bist, dann kannst du ja nicht dein Handy laut machen und alle hören mit. Machen zwar manche, aber viele benutzen ja dann einfach Kopfhörer und auch die Kopfhörer entwickeln sich ja weiter, dass du dich wirklich auf das Klangerlebnis konzentrieren kannst. Es gibt dieses Noise Cancelling und was weiß ich noch alles. Ne? Da geht es ja irgendwie hin. Aber es ist ja trotzdem spannend zu sehen, ob dieses Dolby Atmos, ob das wirklich jetzt die Hörerschaft so abholt. Ne? Und da bin ich mir noch so ein bisschen unschlüssig, weil bei 3D hat es schon nicht, ich finde, es hat nicht so gut geklappt, sonst hätten es viel mehr Produktionen gegeben, die das gemacht hätten. Und ich habe ja auch so ein, zwei auf meinem Blog rezensiert. Und da bin ich immer zu dem Schluss gekommen, es ist schön, es gibt Momente, wo man wirklich sagte, Mensch, das war wirklich klasse, das hat sich super angehört. Aber davon gibt es nicht genug Momente, weil es eben, wie gesagt, schwierig ist, ne, so das abzumischen.
Also zumindest würde ich vermuten, wenn die Produktion jetzt mit der Zeit immer einfacher wird. Ich habe vorhin ein Video gesehen, beispielsweise die Macintosh Software oder Macintosh DAW Logic Pro bietet eben in seiner Version 10.7 jetzt wohl auch an, Sachen auf Atmos zu mischen. Wenn die Tools einfacher zu bedienen werden, dass ich wirklich nur noch sage, okay, der Klang kommt jetzt von der Ecke, der Klang von der Ecke, dann könnte ich mir vorstellen, dass es sich eher lohnt, das dann auch in Surround zu produzieren, weil man nicht großen Unterschied machen muss zwischen dem, was man eh als Stereo rausgibt und dem, was man dann zusätzlich vielleicht für 1,50 € mehr als Surround-Version abgibt oder vielleicht als Sammeledition zum Beispiel rausgibt. Dann könnte ich mir eher vorstellen, dass das funktioniert, aber dass eben Leute bereit sind, dafür die Menge, die jetzt für Dolby Atmos, eine Anlage, eine gute zu Hause notwendig ist, das sind halt wirklich die Kino-Buffs, die sich das eh für ihr Heimkino nach Hause stellen, aber weniger normalen Leute. Also ich habe jetzt auch nebenan eine 6:1 Anlage drüben stehen. Aber man nutzt das ja auch relativ selten.
Aber trotzdem, du brauchst halt eine Anlage, die das halt kann. Und ja, bei Lübbe Audio, wie gesagt, John Sinclair ist ja der Anfang, bringen die als Blu-ray raus hier Anfang Mai. Da bin ich schon gespannt drauf. Also ich einfach aus Interesse hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich würde es mir kaufen. Mm. Ist ein hoher Preis, wie ich es erstmal finde, aber ich kann den erstmal so nachvollziehen. Die Frage ist dann, wie hört sich das an, wenn du eben nicht diese eine richtige Dolby Atmos Anlage hast, weil da, wie gesagt, bin ich nicht so versiert mit den Anlagen. Wie gesagt, ich habe hier zu Hause nur so eine Soundbar stehen. Müsste man sich ja vielleicht wirklich auf so eine Anlage mal anhören.
Deswegen nochmal der Aufruf nach da draußen. Eure Erfahrungen zählen. Sagt uns, welche Erfahrungen habt ihr mit Surround gemacht? Nutzt ihr Surround? Wäre das für euch überhaupt irgendwas? Und habt ihr Erfahrung mit Dolby Atmos? Wärt ihr bereit, euch die John Sinclair Deluxe Special Edition auf Blu-ray zu holen oder eben ihr habt die drei Fragezeichen Blu-ray dann zu Hause stehen mit Dolby Atmos. Schreibt uns das, sagt uns das, was ihr davon haltet.
Hochspannendes Ding.
Super spannendes Ding. Vielleicht sind wir auch einfach nur Banausen, dann lasst uns das genauso wissen.
Ja.
Wir lernen ja auch immer gerne dazu.
Also wie gesagt, bei dieser 3D-Technik bin ich jetzt auch technisch nicht so der Versierteste, weil ich deshalb selber nicht benutze beim Hörspiel produzieren. Aber trotzdem hat man ja so einen gewissen Eindruck, ob was gut funktioniert oder halt nicht. Deswegen schreibt uns einfach eure Meinung und bin ich sehr gespannt drauf. Vielleicht habt ihr auch ein paar gute Hörspieltipps, wo man sagen kann, das 3D-Hörspiel, das müsst ihr auf jeden Fall hören. Fände ich auch super spannend.
Dann stellen wir die hier gerne an nächstmöglicher Stelle mal vor. Und wie gesagt, euer Feedback würden wir wahnsinnig gerne auch in die Sendung mit einfließen lassen. Wie gesagt, vielleicht sind wir auf dem Holzweg oder ihr gebt uns hundertprozentig recht. Dann, ja, schreibt uns das.
Tja, das klingt schon so, als wären wir wieder am Ende von unserer Sendung.
Unglaublicherweise, ja.
Ja, wie schnell immer so eine Folge Ohrenbrecher-Podcast rumgeht, ne? Es ist unglaublich.
Aber wir sind ja auch so, wir versuchen ja nicht zu tief in den Rabbit Hole abzusteigen und dementsprechend bei unserer halben Stunde auch zu bleiben. Letztes Mal waren wir knapp drüber, heute sind wir wahrscheinlich ganz knapp dran. Dementsprechend würde ich sagen, schreibt uns, bleibt uns gewogen und demnächst wieder hier an dieser Stelle mit einem neuen spannenden Thema. Wir sind auf euer Feedback gespannt. Was ist eure Erfahrung mit Surround? Und dann hören wir uns an nächster Stelle hier wieder. Ich sag, keep on listening.
Genau. Habt Spaß, hört Hörspiele. Wir sehen uns. Bis dann.
Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino.